Hi Diana, heute spreche ich mit Emilia Roack, einer unglaublich präzisen und innovativen Essayistin. Vielleicht hast du schon von einem ihrer Bücher gehört, Why We Matter, Das Ende der Ehe oder Lieben. Allesamt super und extrem bewusstseinserweiternd, wie ich finde. Vor allem in ihrem letzten hat sie nämlich auch ganz viel über die Form der Liebe nachgedacht. Aber sie erzählt vor allem zum ersten Mal ganz offen über den sexuellen Missbrauch, den sie jahrelang als Kind durch einen nahen Verwandten erlitten hat. Und aufgrund der dissoziativen Störung, die sie danach entwickelte, ist all das für sie erst in der Lebensmitte erinnerbar gewesen, nach jahrelanger innerer Schwerstarbeit. Mich hat das Gespräch noch ganz lang beschäftigt, vor allem aber auch deshalb, weil sie neben dieser erschütternden Geschichte so viel, ja, Hochinteressantes zum Thema Liebe zu sagen hat. Also hör gerne rein, ja? Adieu!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Emilia Roack, messerscharfe Essayistin und Frau in der Lebensmitte, die uns anderen mittelalten Frauen viel Gedankenfutter geben kann darüber, was die verschiedenen Formen der Liebe mit uns so im Laufe der Jahre gemacht haben. Im Guten wie im Schlechten. Willkommen, Frau Roack.
Hallo.
Ihr Buch Lieben ist nicht nur ein Essay über die Liebe, es ist auch ein sehr persönliches Buch. Sie schreiben darin auch über den sexuellen Missbrauch durch einen nahen Verwandten, den Sie als Kind jahrelang erlitten haben, und eine spätere Vergewaltigung in jüngeren Tagen. Was glauben Sie, hat die Tatsache, dass Sie sich jetzt so in der Lebensmitte befinden, damit zu tun, dass Sie genau jetzt über dieses Thema geschrieben haben?
Ich glaube, das hat genau gepasst zu meiner Lebensphase, wo ich mich sehr viel mit der Liebe beschäftige, gedanklich und privat. Also ich glaube, das ist ein bisschen so der Moment, wo viele von den erlernten, entwickelten Mustern sich auflösen, wo die Zeit ist, auch um einen Rückblick auf mein Liebesleben zu schauen. Und Liebesleben im weitesten Sinne, ne? Nicht nur romantisch, sondern auch, wie habe ich bisher geliebt und welche Rolle hat die Liebe in meinem Leben bisher gespielt und wie will ich nach vorne schauen? Wie soll ich weiterhin für die zweite Hälfte meines Lebens lieben?
Ja, das war so der Zusammenhang, den ich auch gesucht habe in dieser ersten Frage, ne? Wie haben wir alle angefangen, überhaupt Liebe kennenzulernen? Und das ist in der Familie. Was glauben Sie, wie stark ist dieser erste Eindruck, den wir vom Lieben bekommen oder dieses erste Mal mit Liebe in Berührung kommen für den Rest unseres Lebens, wenn wir das da kennenlernen, dieses Lieben und geliebt werden?
Das prägt uns sehr, sehr tief. Die erste Liebe ist das, was uns entweder das Herz öffnet oder verschließt. Und in meinem Fall, ich hatte und habe, seitdem ich ganz klein bin, sehr, sehr, sehr viel Liebe in mir und spüre das und habe eine Sehnsucht danach, diese Liebe zu teilen, zu geben, zu empfangen. Aber ich musste als Überlebensstrategie Barrieren schaffen um mich herum. Das hat meine Fähigkeit zu lieben gehemmt oder beeinträchtigt. Und im Laufe des Lebens, also so sehe ich für mich meinen Heilungsweg, ging es darum, mein Herz wieder zu öffnen und meine Überlebensstrategien abzulegen, loszulassen. Also dankbar dafür sein, dass ich sie hatte. Also das ist oft auch ein Fehler, den wir machen, wenn wir auf einem Heilungsweg sind, nämlich ja, die Überlebensstrategien als etwas Schlechtes zu sehen, als etwas Negatives. Und in meinem Fall versuche ich auch Dankbarkeit zu zeigen, dass ich sie überhaupt hatte, weil wer weiß, wie ich mich entwickelt hätte sonst.
Wie haben diese Überlebensstrategien sich gezeigt nach diesem Missbrauch?
Das hat so meine ganze Kindheit gedauert, von 3, auch wenn ich im Buch 6, 7 schreibe, es hat ab 3 angefangen und bis 11, 12 ungefähr. Das heißt, es hat wirklich die ganze Zeit meiner Kindheit geprägt, wo Menschen sich entwickeln, also wo die sozialen, emotionalen und ja, affektiven Fähigkeiten auch gebaut werden, wo Sicherheit auch erfahren wird. Und in meinem Fall, meine Überlebensstrategien, weil in erster Linie, also ich habe eine dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickelt in dem Alter, also schon sehr früh, und auch Zwangsstörungen und dann im Laufe meines Lebens auch komplex PTSD, also das ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Also da sind jetzt nur 3 von diesen Diagnosen, aber dahinter stecken Überlebensstrategien.
Ja.
Und sie haben dann natürlich mein Leben sehr, sehr tief geprägt bis heute. Und das heißt, dass ich ja, eine große Kontrolle entwickelt habe über mich selbst und über, genau, das war ein Weg, um, glaube ich, so diese Hilflosigkeit und die Unsicherheit zu entkommen, ja, und mich davor zu schützen.
Ja, kann man sagen, dass es so eine Art Selbstermächtigung dann auch ist, ihre Geschichte zu erzählen und trotzdem über Liebe zu schreiben statt über Hass? Das wäre ja auch eine mögliche Reaktion, eben diese Liebe dann nicht mehr in sich zu fühlen.
Ja, das wäre eine mögliche Reaktion, aber das entspricht meiner Erfahrung nicht. Also ich empfinde keinen Hass gegenüber meinen Vergewaltiger, was manchmal auch ein bisschen irritierend ist. Also ich glaube, dass vielleicht irgendwann werde ich das verspüren, aber auch wenn ich ihn auch konfrontiert habe und dass diese Konfrontation jetzt mir gar nicht das gegeben hat, was ich mir erhofft hatte, nämlich Bestätigung und Entschuldigung, das kam auf keinen Fall, empfinde ich keinen Hass, sondern eine, ja, wie kann ich das beschreiben? Deshalb, also für mich über Liebe, es ist eher Schmerz, glaube ich, und über die Liebe zu schreiben war sehr passend. In der Hinsicht, weil diesen Schmerz, den ich spüre, ist die Kehrseite von der Liebe. Das heißt, es hängt damit zusammen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Deshalb, das hat alles Sinn gemacht für mich. Ich wusste aber auch nicht, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, dass ich über diesen Erfahrungen sprechen würde. Also das war mir überhaupt nicht klar. Also ich hatte das auch nicht geplant. Das war jetzt nicht Teil der Gliederung oder der Ideen. Es ist einfach gekommen, weil ja, das hat mich so geprägt und das prägt mein Verständnis, meine Erfahrung der Liebe, meine Gedanken über die Liebe. Und deshalb gehörte es im Buch. Also deshalb gehörten diesen Geschichten auch im Buch. Mhm. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, aber sie geben so viel Preis von sich und sie erzählen alles. Ich erzähle, ich habe vielleicht so 1%, 2% erzählt von meinem Leben, auch wenn es große Sachen sind, die normalerweise nicht in der Öffentlichkeit erzählt werden. Aber das war für mich wichtig, eben zu zeigen, naja, also diese Erfahrungen habe ich mir nicht ausgesucht. Die sind nicht Teil meiner Intimität, weil ich das gerne möchte. Und sie gehören, glaube ich, eben in gesellschaftlichen Debatten. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Pellicot-Prozess in Frankreich, es ist ein bisschen aus diesem Impuls heraus, dass ich mir dachte, naja, also warum sollte ich mich schämen? Warum sollte es für mich unangenehm sein, über diese Geschichten zu erzählen? Oder was werden Leute wohl denken über mich? Also diese Erfahrungen habe ich mir nicht ausgesucht.
Ja.
Das ist mir passiert, das hat mich geprägt. Und ich habe immer noch in meinem Erwachsenenleben natürlich damit zu tun, also das sind Sachen, die ein Leben lang Teil meiner Geschichte sein werden, aber dafür sollte ich mich auf keinen Fall schämen und sie sollte sie auch nicht tabuisieren. Das sollten auch keine Geschichten sein, die geheim bleiben, die versteckt bleiben. Die Tabus, die damit verbunden sind, machen das sehr, sehr schwierig für Menschen, die betroffen sind, offen darüber zu sprechen und überhaupt sich nicht mehr alleine zu fühlen. Das sind keine individuellen Geschichten,
Das
sind strukturellen Phänomenen.
Ja, Sie erzählen auch über die Reaktion Ihrer Familie, namentlich Ihres Vaters und Ihrer Schwestern, als Sie über diesen Missbrauch sprachen, durch den Verwandten, Abwehr nämlich, und wie sehr Sie darunter gelitten haben. Dennoch, und das fand ich irre beim Lesen, das zu beobachten, können Sie diesen Kummer von der Liebe trennen, die Sie trotzdem für Ihre Familie oder für den Teil Ihrer Familie empfinden. Wie ist das möglich und warum ist es Ihnen so wichtig, auch darüber zu sprechen, dass diese Liebe davon ja nicht berührt ist?
Also sie ist schon berührt. Sie wurde wirklich strapaziert und beansprucht und wirklich auch beeinträchtigt natürlich, weil wenn die Liebe intakt gewesen wäre, hätte ich Kontakt mit meiner Familie haben können. Aber im Kern wollte auch Platz dafür lassen, weil die gibt es. Und es war mir wichtig zu sagen, dass ich auch verstehe, dass sie reagieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie reagieren nicht so, um mich zu verletzen. Das ist jetzt keine böse Absicht ihrerseits. Weder meine Schwester noch meinem Vater. Ich glaube, sie sind verwickelt in diesem Missbrauch. Sie sind auch Teil einer sehr schädlichen Familienstruktur. Und meine Schwester sehe ich als kollaterale Opfer von diesem sexuellen Missbrauch. Sie wurden selbst nicht sexuell misshandelt, aber sie haben das mitbekommen. Und auch wenn es alles unbewusst oder niemanden hat darüber gesprochen und wir wurden alle implizit und explizit darauf aufgefordert, nicht darüber zu sprechen durch meinen Onkel. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig für mich auch, das zu sehen und zu verstehen, vielleicht sind sie nicht weit genug in ihrem eigenen Weg, um damit umzugehen. Und vollständig damit umzugehen, weil es wirklich sehr schwer ist, eine solche Geschichte aufzuarbeiten und auch zu realisieren, was es alles gemacht hat mit uns und sie als Zeuginnen und mich als Opfer. Aber deshalb bleibt die Liebe da, weil ich versuche, sie mit Mitgefühl zu begegnen.
Ja.
Was ich aber nicht tue, ist, mich wieder in diesem Familiensystem zu begeben, weil das war schädlich für mich. Diese Familie hat diesen Missbrauch auch erlaubt, auch wenn nicht bewusst und auch wenn nicht aktiv, aber trotzdem konnte es viele Jahre passieren, ohne jegliche Konsequenzen und ich war komplett alleine.
Dafür muss man vielleicht, wäre jetzt eine Annahme, ein gewisses Lebensalter und natürlich auch damit verbunden hoffentlich eine gewisse innere Reife erlangt haben, um sich das zu gestatten. Ich habe das Recht, darüber zu sprechen. Das war meine Vermutung, dass das mit der Lebensmitte zu tun hat, dass man irgendwie spürt, ich habe das Recht, meine Geschichte zu erzählen. Das ist eine Form der Ermächtigung.
Absolut, absolut. Und ich musste bis dahin warten. Ich glaube, vorher war ich nicht bereit. Ich habe auch sehr, sehr viel verdrängt durch meine dissoziative Störung. War das für mich möglich, komplett so den Teil von mir, den diesen Missbrauch erlebt hat. Ja, es war wie ein toten Teil von mir. Und das ist etwas, wovon nicht gesprochen wird. Also was Kindesmissbrauch tut, ist tatsächlich, dass wir getrennt sind innerlich. Dass es mehrere Personen in einer Person gibt.
Mhm.
Den toten Teil von mir, ja, konnte erst mit 40, 41 wieder am Leben kommen. Und das war und bleibt ein schmerzhafter Prozess. Also das ist, ich bin jetzt noch mittendrin. Man könnte das Gefühl haben, naja, es ist alles jetzt schon aufgearbeitet. Mm-mm. Sie ist 41, das ist passiert, bis sie 12 war. Jetzt in ihrem Leben hat sie das alles aufgearbeitet. Nein, überhaupt nicht. 30 Jahre lang war das ausgeklammert aus meinem Leben. Aber, und das ist das Wichtigste, man könnte denken, ja gut, also dann ist es, als wäre es nicht passiert. Aber ganz und gar nicht. Das heißt, dass alle Schmerzen und die Gewalt hat sich eingebrannt in meinem Körper, in meiner Psyche, aber ich hatte keinen Weg dazu. Und deshalb hatte ich alle Symptome und alle Auswirkungen von diesem Missbrauch, konnte ich nicht aufarbeiten. Und das war das Problem ein Leben lang, dass ich nicht heilen konnte, weil ich keinen Zugang gefunden habe. Und ich musste bis zu meinem Lebensmitte warten, bis das passieren konnte. Und ich weiß nicht, ob ich in meiner Lebensmitte bin. Vielleicht bin ich am Ende meines Lebens, vielleicht bin ich am Mitte meines Lebens, aber ich musste bis dahin warten.
Ja, vielleicht noch mal einmal ein Satz zu dieser dissoziativen Störung. Das ist ja, wenn man so will, eine Überlebensstrategie des Gehirns, vielleicht für die, die mit dem Begriff nicht so vertraut sind, die sozusagen Menschen, die schlimme Dinge erleben oder Kindern, die das erleiden müssen, ermöglicht, aus ihrem eigenen Körper herauszutreten, um das überhaupt zu überleben, also psychisch zu überleben. Eine Strategie, die sinnvoll erscheint, aber die natürlich auf ein Leben gerechnet sehr schwierig ist, weil wir dann eben nicht, oder sie in dem Falle, nicht mehr bei sich selber sind, ne?
Und es ist eine Störung, die sehr ausgeprägt ist mit Menschen, die einen wiederholten Missbrauch oder wiederholte Gewalt ab einem sehr kleinen Alter. Und das war auch mein Fall. Und diese dissoziative Störung kann auch unbemerkt bleiben, ein Leben lang. Also das ist jetzt nicht, es gibt wirklich sehr ausgeprägte Formen von dissoziative Identitätsstörung mit Menschen, die wirklich so zwei Identitäten oder mehrere Identitäten, die miteinander auch kommunizieren. Das war jetzt nicht mein Fall. Aber deshalb hat es auch lange gedauert, bis es überhaupt diagnostiziert wurde. Das heißt, dass bestimmte Teile aus der Biografie, bestimmte Erlebnisse komplett vergessen werden und nur so Flashes zum Beispiel manchmal kommen oder eine Ahnung zum Beispiel zurückkommt, dass irgendwas war. Also das heißt, das ist auch ein Weg, um sich zu schützen vor wiederholten Erlebnissen, wie man immer wieder und immer wieder diese zum Beispiel Vergewaltigungsszenen erneut erlebt.
Ja.
Genau, ja.
Sie haben damit begonnen, also wie Ihre Erfahrung mit Liebe begann. Aber Sie ziehen in dem Buch ja sehr viel weitere Kreise noch, also von diesem persönlichen Familienleben weg hin zu weiteren Themen und behandeln zum Beispiel auch das Thema Freundschaft. Also alle Dinge, die wir mit der Liebe verbinden, die nach der familiären Liebe kommt, ist ja meistens die romantische Liebe. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, plädieren Sie dafür zu sagen, es ist viel zu wenig, es ist viel mehr da als das.
Ja, tatsächlich. Also es wird weitaus unterschätzt, inwiefern Freundschaften uns prägen, wie sehr sie uns retten, wie sie ein integraler und sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres emotionalen, affektiven Lebens sind. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen im Trend darüber zu sprechen, wie wichtig Freundschaften sind, und zu Recht. Freundschaften sind sehr wichtig, und vor allem in meinem Fall, wo ich keinen Kontakt mit meiner Familie mehr habe, außer mit meiner Mutter, mhm, spielen Freundschaften auch eine wichtige Rolle, weil sie ersetzen oder sie ergänzen eben die biologische Familie. Also man kann auch ohne die Geburtsfamilie in Anführungsstrich leben, wie ich das tue. Und ich hätte lange gedacht, dass es nicht möglich wäre für mich. Ich habe viele romantische Beziehungen gehabt und die will ich auch, mhm, noch haben in meinem Leben. Mhm. Ich finde die romantische Liebe großartig, und das heißt nicht, dass ich jetzt denke, okay, jetzt keine romantische Liebe, aber dafür nur freundschaftliche Liebe. Die ergänzen sich. Das ging mir nur darum, die Hierarchie aufzubrechen, die romantische Liebe automatisch an der Spitze der menschlichen Beziehungen stellt. Und Freundschaften auch zu würdigen für das, was sie sind, nämlich lebenswichtig auch und prägend. Und sie sind die Struktur unseres sozialen Lebens. Und ohne Freundschaften ist ein Leben sehr traurig, finde ich. Ohne die romantische Liebe könnte ich mir ein Leben vorstellen, aber ohne Freundschaften nicht.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass ich sie hierarchisiere. Ich habe trotzdem eine Sehnsucht nach der romantischen Liebe und hoffe, dass ich es noch viele Jahre erleben werde.
Nee, ich finde es nur so spannend, weil ich glaube, also viele Frauen, die uns hören, die sich in der Lebensmitte befinden, leiden ja so ein bisschen unter diesem Gefühl, ne, dass sozusagen die romantische Liebe für sie praktisch ausgeklammert ist, die sich nicht mehr gesehen fühlen, die sagen, aber ich will das eigentlich alles noch, aber ich spüre einfach, ich werde nicht mehr so gesehen. Und deswegen fand ich irgendwie diesen Ansatz von Ihnen so interessant zu sagen, ja, okay, es ist natürlich schön, aber es ist ja nicht alles. Also wir haben so viel mehr. Ja.
Es ist nicht alles, aber ich glaube, vor allem in der Lebensmitte ist es wirklich, das auch nicht, also nicht drauf zu verzichten und zu sagen, na ja, gut, jetzt ist es zu spät. Die romantische Liebe gehörte zur ersten Hälfte. Ab
das
jetzt
stimmt.
Ist es was anderes. Ja. Nein, also die romantische Liebe kann jederzeit erlebt werden, und sie kann auch außerhalb von den Normen und Strukturen, die wir kennen, erlebt werden. Also nicht unbedingt in einer monogamen, langjährigen Ehe, sondern es können viele Formen der romantischen Liebe erforscht werden. Und das ist die beste Zeit, würde ich sagen, die zweite Hälfte des Lebens, um das zu erforschen. Also ich würde sagen, im Moment, weil ich auch tief in einem langen Heilungsprozess unterwegs bin, ich bin wirklich in diesem Prozess unterwegs, und deshalb ist es jetzt nicht unbedingt bezogen auf die romantische Beziehung, sondern wirklich so, dass meine Fähigkeit, Liebe, also die ganze Liebe, die ich in mir habe, weil die ist da, dass sie einfach frei fließen kann, und auch mit Bezug auf meine Beziehung zu meinem Sohn. Also das heißt, dadurch in meiner Mutterrolle, die Aufarbeitung von meinen Kindheitstraumata und späteren Traumata ist auch sehr betroffen von meiner Mutterschaft. Und
ja, klar.
Deshalb, also jetzt ist es eher mein Fokus, aber ja, also ich bin jetzt auch nicht verschlossen. Mhm. Wonach ich mir sehne, ist schon eine tiefe Verbindung, wo, mhm, Wachstum, sowohl spirituell als auch psychologisches Wachstum möglich ist, und nicht nur möglich, sondern auch gefördert wird. Und das kann in unterschiedlichen Konstellationen passieren. Also Monogamie ist eher im Moment, weil ich mich nach emotionalen Stabilität sehne, nicht, mhm, dass das auch nicht passieren kann in Poly-Settings, aber im Moment für mich ist es eher das, wonach ich mich sehne, aber auch das, ja, ich bin auch offen, ne? Das heißt, also, es kann alles sich entwickeln und sich verändern. Aber was mir wichtig ist, ist erstmal Secure Attachment, also auf Deutsch, mhm, so eine sichere, mhm, Bindungsform oder ein sicherer Bindungsstil zu fördern und daran zu arbeiten.
Liebe Hörerin, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Im März 2025 startet unsere neue Masterclass Finanzen Premium, bitteschön. Mit renommierten Finanzexpertinnen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir Frauen uns in Sachen Finanzen aufschlauen Und diese Masterclass tut genau das. Sie hilft dir, einen Überblick über deine Finanzen zu erlangen, finanzielle Ziele zu definieren. Wichtig, die Rentenlücke zu berechnen. Denn ja, man muss wissen, was kommt und was man tun muss, um sie zu schließen. Und du erhältst ein gutes Grundlagenwissen für Investitionen an der Börse. In den Shownotes findest du den Link zum Kurs und den Rabatt nur für Menu an mich-Hörerinnen. Der da lautet Menu15, aber ist wie gesagt auch nochmal zu finden in den Shownotes. Im Moment gibt es aber ohnehin den 100€ Early Bird Rabatt. Also, nur Mut, es zahlt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, ich finde das ganz interessant, was Sie sagen, dass Liebe ja letztendlich, sie ist sowieso da, sie ist sowieso in uns. Und worum es geht, ist die Form zu finden für uns, und das ändert sich ja auch im Laufe eines Lebens, in der sie ungehindert fließen kann. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, weil ne, diese ganzen, die Formate, die wir gefunden haben, das Abgrenzen von Freundschaft und Abgrenzen von was ist Liebe und Abgrenzen von was, das verhindert, dass die Liebe einfach fließen kann. Mhm. Und das fand ich einen sehr, sehr, sehr schönen Ansatz. Unser Podcast richtet sich ja an Frauen, die in der Lebensmitte auch nochmal drüber nachdenken, wie wollen sie leben? Also das, was Sie auch gerade beschreiben, ne? Viele Dinge nochmal aufarbeiten, nochmal gucken, wo möchte ich nochmal hinschauen? Und viele haben auch viele Jahre Care-Arbeit hinter sich und wollen jetzt so ein bisschen vor allen Dingen sich selbst in den Blick nehmen, und ich finde zu Recht. Aber der Grad, den wir hier auch immer wieder behandeln, ist ja sehr, sehr schmal. Jetzt nicht nur zur Selbstoptimierung, ne? Also Self-Care versus Selbstoptimierung, sondern auch dazu, die Welt um mich herum nicht aus dem Blick zu verlieren. Also mich jetzt auch nicht nur noch um mich zu kümmern und wie geht es mir, sondern wie ist mein Verhältnis zur Welt und welche Rolle spielt die Liebe Ihrer Meinung nach da? Was ist möglich, wenn wir so denken, dass Liebe sich auch auf diese Welt um uns herum ausdehnt?
Wenn es wirklich um Liebe geht, dann kann man sich nicht nur auf sich fokussieren. Das geht einfach nicht. Also dann handelt es sich eher um einen Egoismus, eine Art Egoismus, die auch wahrscheinlich, ja, Egoismus hindert die Liebe. Na, also das heißt, dass der Egoismus ist keine Selbstliebe. In unserem neoliberalen Verständnis von Liebe werden Selbstliebe und Egoismus verwechselt. Mhm. Das ist wichtig für viele Frauen, die sehr viel Care-Arbeit übernommen haben, dass diese Phase auch ein Moment ist, wo sie pausieren können und sich in den Blick nehmen können, sie selbst. Und das wäre für mich nicht unbedingt mit Egoismus oder Selbstoptimierung gleichzusetzen, sondern eher ein Moment, so wow, ich habe so viel gegeben und was habe ich jetzt noch? Woraus, also aus welcher Quelle habe ich die ganze Zeit gegeben und wie kann ich diese Quelle füllen? Wie geht das?
Ich fand es in Ihrem Essay auch interessant, dass Sie irgendwie sagen, wir sind eben auch in Beziehung zu der Welt um uns herum und auch das ist eine Form von Liebe, die wir brauchen, dass wir uns wirklich in Verbindung setzen mit der Welt, in der wir uns bewegen. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt, ne? Dass diese Liebe nicht nur was ist, was sich zwischen Menschen fühle, zwischen Mutter und Kind oder Geschwistern, sondern eben auch in den Dingen, die mich umgeben, deren Teil ich bin. Das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken.
Danke. Ja, das empfinde ich auch immer wieder, dass diese Verbindung, also zur Natur, zur Quelle, zum Spirit, zum Gott, wie auch immer man das benennen möchte. Also ich bin nicht religiös, aber ich weiß, dass die Verbindung zu etwas Größerem, ja, eher so, dass wir das verlieren im Alltag. Das ist nicht etwas, das kultiviert wird. Es gehört jetzt nicht zu unserer Kultur, dass das relevant ist oder dass das auch anerkannt wird als eine Quelle der Liebe für uns. Die Einsamkeit, die viele Menschen verspüren, hat manchmal nicht unbedingt mit dem mangelnden Kontakt zu anderen Menschen zu tun, sondern eben mit dieser verlorenen Verbindung zu etwas Größerem. Wenn man in der Natur läuft und in der Natur Zeit verbringt, dann wenigstens geht's mir so, dann merke ich so, wow, also ich werde wirklich gehalten. Ich bin nicht alleine. Ich bin wirklich Teil eines ganzen Ökosystems, eines ganzen Großen. Und wenn ich alleine bin in der Stadt und gehe zur Arbeit und funktioniere im Alltag, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich tatsächlich alleine bin, so eine losgelöste Zelle von diesem ganzen großen Gewebe, und diese Erkenntnis oder das zu verspüren, nein, ich bin tatsächlich Teil davon. Das ist sehr tröstlich für mich. Das ist, wie ich auch Liebe empfinde und definieren würde.
Ja, das ging mir auch so, dass ich mich da sehr, sehr wiedererkannt habe in diesem Gefühl, was Sie beschreiben. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Auch gerade insbesondere in der Lebensmitte.
Ja, das gehört zu unserer Essenz. Also das ist wirklich ein essentieller Teil, das verloren gegangen ist, weil im Zuge der Aufklärungszeit und im Zuge der Rationalisierung sozusagen ging es darum, diese Verbindung auch zu verschließen und zu sagen, naja, das ist irrelevant, das ist rückständig. Unsere Verbindung zur Natur ist das, was uns zu Tieren macht und wir wollen keine Tiere sein, wir sind überlegen. Und deshalb gibt es eine künstliche Trennung zwischen Natur, Tiere und Menschen. Aber wir sind Tiere, wir gehören zur Natur, wir sind organische Wesen.
Und diese Verbindung zu pflegen, glaube ich, ist in der Tat gut für unser Seelenheil. Das teile ich absolut. Frau Rack, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihren Gedanken. Ich will dringend dazu aufrufen, sowohl dieses Buch zu lesen als auch Das Ende der Ehe. Ich tue natürlich beide in die Shownotes. Da sind so viele kluge Gedanken drin, die wir jetzt heute gar nicht alle ausbuchstabieren konnten. Aber ich wünsche Ihnen für diesen weiteren Prozess, das zu durchleben, hinter sich zu lassen oder zu integrieren, alles erdenklich Gute. Und danke Ihnen sehr für die Offenheit, mit der Sie hier darüber gesprochen haben.
Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Danke Ihnen auch. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr uns schreibt, eure Gedanken vielleicht zu diesem Thema, Rückmeldungen und viel, viel Freude beim Lesen dieser beiden wirklich tollen Bücher. Schreibt uns gerne an podcast@brigitte.de und hinterlasst Sternchen, wo immer ihr wollt. Nächste Woche ist Diana wieder dran und bis wir uns hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Rock, vielen, vielen Dank.
Tschüss, vielen Dank.